Micky höre ich. Ich sehe auch einen Ausschlag. Allerdings einen sehr leisen. Da möchte ich mal.
Damit solltest du mal zum Arzt gehen, mein Lieber.
Ich habe auch einen am Knie. Oh
Gott, ja. So, da seid ihr, ihr beiden lustigen Experten.
Da sind sie wieder.
Okay, du brutzelst hier gerade noch nebenbei was, oder?
Ich hole mir einen runter. Achso, entschuldige bitte, wir nehmen schon auf. Aber es ist bei dieser Hitze brutzelt es natürlich auch. Das ist ja klar. Ne? Kinder, macht euch da gar keine Sorgen.
So.
Und geht dann los?
Ja, ich finde ja.
Au ja! Entschuldige bitte. Ich habe mich etwas davon tragen lassen.
Seid ihr bereit?
Aber ich hab noch blaue Flecke von dem Spiel gestern.
Man muss ja mal sagen, so einfach hatten wir es noch nie, nicht? Mehr eine wirklich komplizierte Aufnahme, die wir hier haben, aber wir sind alle da.
Ja, es ist eigentlich nicht zu fassen, ne?
Verrückt.
Noch komplizierter als die Aufnahme bei Mensa. Oh.
Wir fangen an.
Ja, bitte.
Wollen wir den... Ja, hier, ihr Jungs da hier von den Online-Marketing-Rockstars. Könnt ihr mal bitte ganz kurz die Musik einspielen? Die Geräusche, die von Micky Beisenherz aus Bochum kommen, sind sehr lustig, aber nichtsdestotrotz...
Es ist ein Brathähnchengewürz.
Aber was machst du damit? Was machst du mit dem Brathähnchengewürz? Ist das die neue Designerdroge im Pott oder was?
Ja, nein, ich möchte, das geht dich überhaupt nichts an. Ja, das ist dieses in Kombination, pass auf, Lukas, wie du weißt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist nahtlose Bräune ein Statussymbol und in Kombination mit dem Kokosnussöl, ne? Da ist dann das Brathähnchengewürz. Was meinen Sie, wie schön ich aussehe, wenn ich mich hier gleich auf den Balkon lege? Na, das ist richtig schön. Ich habe da schon eine Weile in der Sonne gelegen. Hör dir mal meine Haut an. Aber das hat ja mit Fußball alles... Wie kommen wir denn jetzt, pass auf, wie kommen wir denn jetzt von einem braungebrannten Schönling aus ärmlichen Verhältnissen zum Beispiel zu Cristiano Ronaldo? Ne? Das ist ja gar nicht einfach.
Ich wollte eigentlich quasi von Brathähnchen als neuer Designerdroge direkt zu Krok kommen und dann sind wir auch direkt schon wieder in Russland.
Oh.
Das wäre jetzt meins
gewesen.
Jetzt,
du hast Nerven. Das musst du jetzt unseren Hörern, brauchst ja eine Dreiviertelstunde als Exkurs, den jetzt zu erklären, Russland und Krok, eine Droge, die vor 10 Jahren mal populär war.
Für mich ist doch tatsächlich dieser Confed Cup das Methadon-Programm des Fußball-Junkies jetzt in Abwesenheit der Bundesliga.
Absolut.
So, jetzt haben wir es aber auch, oder?
Ja,
unbedingt.
Aber wirklich.
Wollen wir mal anfangen?
Die ganze Zeit schon.
Dann begrüße ich zur 11. Folge in Folge, meine Damen und Herren, liebe Kinder, es ist soweit. Wir sind zum ersten Mal tatsächlich alle an unterschiedlichen Orten in Berlin, in Bochum und in Hamburg. Ich begrüße Micky Beisenherz.
Ja, guten Tag.
Ich begrüße Lukas Vogelsang.
Schönen guten Tag, auch nach Bochum und nach Hamburg.
Und ich freue mich als Mike Nöcker, als zweites M im MML, jetzt hier in dem Käfig voller Narren, durch dieses Programm zu führen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend allerseits zum Confed Cup. Fangen wir damit an?
Ja, und weil Lukas ja in den letzten Folgen immer durch Vorbereitung geglänzt hat, habe ich zu diesem Zwecke mir eine Zeitung besorgt und mich nämlich auch, und ich habe nämlich, um dann auch entsprechend mit Fachwissen glänzen zu können. Ha! Was ist das denn? Ey Leute, Helmut Kohl ist tot.
Nein. Auf?
Ja,
nein.
Ja, nee, ja, ich häng so ein bisschen hinterher. Ich habe in den letzten Tagen, so war ich so ein bisschen so im Tunnel. Mal so ein bisschen mit den eigenen Problemen beschäftigt. Ne? Also Confed Cup, ich habe tatsächlich gestern auch das Spiel Deutschland-Chile gesehen und ich habe es genauso gemacht, wie Lukas gesagt hat. Ich habe in der Kölner Südstadt in einer präferierten Kneipe gegangen mit 2-3 Freunden und habe das Spiel auf Leinwand geguckt und es war fast so, als wäre WM. Und es fühlte sich irgendwie gut an. Es war so eine Blase, in die ich mich hineinbegeben habe. Ich habe Liebe suggeriert zu diesem Turnier.
Ich habe das Spiel in einer Galerie in Berlin-Mitte geschaut und habe es auf Leinwand gemalt.
Natürlich hast du das. Naja, man muss ja fairerweise sagen, Das Tor zum 1:1 war tatsächlich wie gemalt.
Ein Kunstwerk, ein Kunstwerk.
Ja, es war doch tatsächlich ein ganz attraktives Spiel stellenweise mit attraktiven Kurzballspielen. Das war nicht so übel und Chile ist ja auch es war sogar die erste Garde, kann man sagen, oder?
Also was mir direkt aufgefallen ist, ich weiß, Mike wird da auch sofort was zu sagen, aber was mir aufgefallen ist, ist ja, da spielt ja dann eben doch der Südamerikameister der vergangenen beiden Turniere mit einer quasi Herrenmannschaft, ja.
Sag mal, gegen wie klingst du eigentlich? Ist das deine Heinz-Rühmann-Parodie oder was hast du gemacht? Trink doch mal ein Stück Wasser, Junge.
Du kommst bei mir gut an, alles gut.
Wirklich? Bei mir kommt er wirklich, weißt du, wie das klingt? Bei mir klingt das wirklich so, ja, ich habe gestern Konvertags geguckt, jawohl, das war ein schönes Spiel, hoppla hopp, der Clown. So klingst du bei mir, wirklich, so klingt das.
Ja, aber also ich, mir ist ja am wichtigsten, dass ich für mich selbst gut klinge, hier komme ich sehr gut an und ich muss dir sagen, um nochmal dann anzuknüpfen an dem, was ich sagen wollte, es war ja immerhin am Donnerstag dort in Kasan Spiel des zweimaligen Südamerikameisters und im Moment wahrscheinlich die abgezockteste Mannschaft des Weltfußballs gegen die halbe Nachwuchstruppe der Deutschen. Und ich finde, die haben sich mehr als achtbar aus der Affäre gezogen. Und was ich so wunderschön fand, man konnte dieser Mannschaft während der 90 Minuten nach dem schweren Patzer von Shkodran Mustafi beim Erwachsenwerden zusehen. Das war so ein bisschen wie Boyhood, nur mit 23 beziehungsweise mit 11 Jungs auf dem Platz.
Es ist auch, wenn man mal ins Spiel, wenn man mal ein bisschen tiefer ins Spiel hineingeht, auch wirklich, vielleicht sogar, wenn man beide Spiele zusammennimmt, tatsächlich so ein Lernprozess, den man, das, was Lukas gerade gesagt hat, wirklich sehen kann in der Mannschaft. Das Auftaktspiel gegen Australien war so ein bisschen vogelwild, wo hinten irgendwie dann doch ein paar Patzer passiert sind und man eben zwei Tore kassiert hat gegen Australien. Eigentlich hat man versucht, gegen Chile dann sehr diszipliniert zu stehen. Das ist am Anfang nicht so ganz gelungen, möglicherweise, weil man ein bisschen nervös noch gewesen ist. Möglicherweise, weil es aber vielleicht wirklich so war, wie Shkodran Mustafi in einem Interview gesagt hat, dass das Nervige daran ist, dass er halt Alex Sanchez so gut kennt und umgekehrt der hin auch. Man weiß halt, wie man Dinge spielt, weil man halt eben bei Arsenal zusammenspielt. Aber nichtsdestotrotz, und wie sie dann wirklich nach und nach in dieses Spiel wieder reingekommen sind. Das war toll mit anzusehen. Und dementsprechend hatte ich zumindest einen großartigen Fußballabend.
Ich würde mit ihm anschließen. Und wir haben ja auch wieder ein paar Spieler gesehen, von denen wir uns durchaus, was heißt wünschen würden, aber wir wären nicht traurig, wenn sie nächstes Jahr mit zur WM fahren. Also wenn man auch an einen Lars Stindl denkt. Goretzka hat sich da ja nun wirklich sehr, sehr gut verkauft, um nur mal zwei zu nennen. Gut, die üblichen Verdächtigen Kimmich und so, die haben wir ja hier auch schon lang und breit gelobt. Und das nicht völlig zu Unrecht. Das war also insgesamt was wirklich ein schöner Auftritt und man bedenkt ja auch, wenn man bedenkt, dass diese Mannschaft ja nun wirklich bislang ja noch nicht allzu häufig zusammengespielt hat, dann haben die sich da schon wirklich sehr, sehr gut eingearbeitet in das Ganze.
Also ich glaube tatsächlich, dass alle drei Spieler, die am Tor beteiligt waren, also zum 1:1 quasi Chan, der einmal quasi durchs ganze Mittelfeld läuft, dann diesen Wahnsinnspass spielt auf Hector. Hector, der eben nicht abstoppt, sondern direkt in die Mitte spielt. Und dann ist Stindl da, der ja auch die meisten Kilometer in der deutschen Mannschaft gelaufen ist und drückt ihn über die Linie. All diese drei, würde ich fast sagen, haben eine gute Chance, wieder nach Russland fahren zu dürfen.
Ja, gerade bei Stindl, der ja auch eine große spielerische Klasse hat und dann aber auch offensichtlich, wie wir ja gestern auch gesehen haben, Vollstreckerqualitäten. So jemanden kann man ja ganz gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht genau, wie groß ist Stindl? Hat das einer gerade mal zur Hand? Ist er so 1,85 oder wie groß ist der?
Ich google das sofort, Sekunde. Tut mir leid, dass ich das nicht sofort verrate.
Ich war ehrlicherweise schon entsetzt. Ne?
Was ich sehr bemerkenswert finde, Kollegen, ist, dass letztendlich, was dieser Confed Cup ist ja gerade für diese deutsche Mannschaft ein ganz großes Schaufenster. Also es ist ja auch schon ein Schaulaufen, also letztendlich nichts anderes als ein Casting, was da passiert. Weil letztendlich hast du diesen Kader aus 23 und es ist relativ klar, dass es nach gutem alten Muster einer Castingshow am Ende vielleicht fünf in den Kader 2018 schaffen. Und trotzdem, und das überrascht mich am meisten und das freut mich auch und deswegen gucke ich die Spiele auch so gerne, trotzdem ist da eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz. Ohne Eitelkeiten, ohne quasi Einzelgänger, die sagen, ich zeige jetzt mal, wie gut es ist. Ich glaube, dass diese Generation, die ja zum Beispiel der Stark von Hertha, der in der U21 spielt, mal als Streber, also als, wie sagte er das, wir sind eine Generation der Streber, wir sind irgendwie, so sagte er das irgendwie, und die sind einfach, haben die das so verinnerlicht, dass man nur als Mannschaft auf dem Platz eine gute Figur abgeben kann, dass es da auch keine Einzelgänger und Egozentriker gibt, und das finde ich bemerkenswert.
Ja, oder man hat die perfekte Kombination, man ist Streber und ist trotzdem Individualist wie Sandro Wagner, ne? Das ist ja auch mal ganz angenehm.
Ja, aber der ist ja gar nicht diese Generation. Die Generation, ich weiß jetzt wieder das Zitat, der Stark von Hertha hat es eine mutierte Generation genannt. Also er meinte sich, Kimmich, Weigel. Also die Leute, die wirklich aus dieser Generation, aus der Generation Internat kommen, ja, und Leistungszentrum quasi, die quasi ja noch, die wurden ja quasi in der Petrischale hergestellt, ja. Und die sind aber wirklich so, das ist eine dermaßen gut funktionierende Generation, weswegen ja auch Löw sagt, beim Training, die sind so wenige Tage zusammen, aber er hat selten eine Spielergeneration gesehen und trainieren dürfen, die so schnell lernt und auch so wissbegierig ist, aber ihm auch so viel Feedback gibt.
Also ich war wieder begeistert darüber, wie viele gute Spieler wir gerade haben, über was für einen Pool an guten Leuten wir verfügen. Das ist schon tatsächlich echt beeindruckend.
1,80 Meter übrigens, wenn ich das mal als Statistiker
nannte. Ja. Ah, guck an, siehst du?
Das gilt dann in Kickersprache immer schon als kleiner Spieler. Trotz seiner 1,80 Meter ein sehr guter Kopfballspieler. Wo ich immer sage, ich bin 1,76 Meter und ich fühle mich dann beleidigt.
Bist du tatsächlich nur 1,76?
Leute, was soll ich denn sagen? Ich bin nur 1,58 Meter. Ne? Weiß ja kaum einer.
Um den Kollegen Weisenherz zu zitieren, Augenfarbe mystisch.
Ja, ganz genau. Ja. Naja, ganz recht. So, wie geht's denn jetzt weiter?
Also, es ist doch, ganz kurz nochmal, es ist doch wirklich toll zu sehen, wie eine Mannschaft, die irgendwie eine Woche zusammenspielt, ja, die wirklich, und wo jeder für sich irgendwie gucken muss, dass er auf diesen Zug aufspringt, und dann spielen die schon so einen Fußball, wo man einfach sieht, wie sehr auch das ganze Konzept Nationalmannschaft als für sich hermetisch abgeriegelter Raum, wo man quasi von den U-Mannschaften bis ins A-Team, und wir reden ja jetzt quasi von dem, um bei der Lehmann-Kahn-Vokabular zu bleiben, das ist ja quasi die 1B-Mannschaft oder vielleicht sogar die 1C-Mannschaft. Aber wenn das System stimmt, wenn eine Idee verinnerlicht ist, kann man genau sehen, wie dieser Fußball funktioniert. Und mir macht das trotz dieser neu zusammengewürfelten Mannschaft einen großen Spaß, sie teilweise spielen zu sehen.
Ja, gefällt mir auch sehr gut und lässt mich sehr positiv in die Zukunft blicken. So, und jetzt haben wir das dritte Spiel der Nationalmannschaft. Wann spielen Sie?
Sie spielen am Sonntag um 17 Uhr.
Ja.
Gegen Kamerun.
Gegen Kamerun.
So, und das wiederum bedeutet, Kamerun hat einen Punkt geholt.
War jetzt auch nicht so überzeugend, ne? Das war jetzt auch nicht so der Knaller. Sie haben, glaube ich, ganz gute Chancen liegen lassen, wenn ich das so richtig gesehen habe.
Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn man, man darf eigentlich nicht verlieren, so.
Ja.
Wenn man nicht davon ausgeht, dass Chile gegen Australien gewinnt, dann hilft ein Unentschieden schon und man ist auf jeden Fall dann im Halbfinale.
War ja im Grunde genommen, man hatte ja deswegen schon klassisches WM-Feeling, weil es ja auch in diesem Falle wieder das zweite Gruppenspiel war und das wird ja traditionell immer unentschieden gespielt. Ne? Alleine deshalb war es ja auch schon so ein bisschen, WM-Feeling. Man hätte es eigentlich wissen müssen, oder?
Stimmt, es war 2014 gegen Ghana, ne, glaube ich.
Ja, immer. Es ist doch immer, das zweite Spiel ist doch immer unentschieden, wo es dann, man ist doch immer so, man gewinnt das erste Spiel, das zweite ist dann unentschieden und dann heißt es doch immer vor dem dritten Gruppenspiel, oh, jetzt müssen wir aber. Nur, dass es damals immer hieß, hat Yogi schon ausgelöft und wie die Sachen alle immer hießen, wo man dann natürlich immer geschrieben hat, so, wenn wir jetzt dieses dritte Gruppenspiel verlieren, da können wir nach Hause, alles ist Quatsch, wir sind niemand, die Zeiten sind ja nun auch wirklich vorbei und wenn man Yogi Löw sieht, der ist natürlich auch mittlerweile sehr, sehr entspannt. Der geht ja nun auch mit einer Haltung da rein, dass er sagt, ja Leute, was wollt ihr denn von mir? Ich bin Weltmeister und ich koche zusammen mit Melzer.
Und man darf halt nicht vergessen, es ist das letzte Gruppenspiel und das ist wie bei der WM 2002 gegen Kamerun, Wo damals Marco Bode die deutsche Nationalmannschaft
gerettet hat. Oh Gott, mit dem legendären Spiel, genau, Deutschland-Kamerun, Marco Bode, aber vor allen Dingen auch der Schiedsrichter López Nieto, der damals ungefähr 18 gelbe und 4 rote Karten gegeben hat, wo man dachte, was ist denn mit dem schiefgelaufen? Das war doch dieses legendäre Spiel, als der Schiri einfach permanent irgendwelche Karten verteilt hat. Das war schön.
Liebe Hörer, wenn Sie wissen wollen, wie man sich auch das Abseitigste der Fußballgeschichte merkt, nehmen Sie einfach ein bisschen Hähnchenkochpulver aus dem Ruhrgebiet.
Ziehen Sie sich durch die Nase.
da werden ganz andere Verknüpfungen, Verschaltungen geöffnet.
Ja, aber weißt du, warum ich das mache? Weißt du, warum ich das mache mit dem Brathähnchenpulver? Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. So sieht's nämlich aus. Und ich, mein lieber Lukas, ich bin mehr Rumäner als du. Das kann ich dir aber mal sagen. So, damit wir den auch mal verarztet haben. Ne?
Stimmt, letztes Mal ist er ein bisschen hinten runtergefallen.
Ja, stimmt.
Ich würde gerne noch über die Kollegen aus Chile sprechen und besonders über jenen Alexis Sanchez. Ist er nun einer für die Bayern oder ist er keiner für die Bayern?
Darf ich noch eben kurz einen schalen Wortwitz machen, bevor du ihn machst, Lukas? Weil ich weiß, du hast ihn schon lange vorbereitet. Ich finde, ein anständiger Fußballkommentator sollte auch einfach, wenn es dann kommt und wenn dann das Tempo in die andere Richtung geht, muss er auch mal den Gag bringen mit den 3 Chilenen mit einem Konterpass, ne? Oder? Ja, ich bin einfach traurig, dass sowas im Weltfußball, dass für solche Sachen im Weltfußball einfach kein Platz mehr zu sein scheint. Kalte Welt, sag ich mal ganz klar. Nee, aber was du gesagt hast, ist natürlich absolute Weltklasse. Du hast völlig recht, auch Sanchez, klar. Trotzdem kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Uli Hoeneß da sagt, du, die 22 Millionen Gehalt, die zahle ich gern und 65 Millionen Ablöse, komm, lass gut sein. Ich weiß es nicht. Gibt es denn eigentlich an der Granatenfront schon irgendwelche neuen Meldungen?
Na, ich denke, er holt Ronaldo, um nicht der berühmteste Steuersünder in München zu sein.
Ja, richtig.
So, es gibt aber zumindest dann doch die ein oder andere Nachricht. Und zwar, dass, jetzt muss ich gerade gucken, Yannick Carrasco angeblich geholt werden soll.
Ja, los, Lukas, mach ihn. Mach ihn einfach.
Nein, mach ihn bitte selbst. Ich möchte.
Kommt. Kann ihn einer bitte machen?
Ja, kommt er denn? Wird er in der Dose geliefert oder wie kommt er?
Carrasco.
Okay, hier wird es jetzt wirklich langsam zum Doppelpass. Ja, Carrasco, der Name, doch irgendwann habe ich den mal gehört. Wo kommt der nochmal gleich her?
Atletico.
Ah, siehst du, da habe ich ihn. Ja, okay, verstehe. Ja,
die Frage ist ja, wenn wir jetzt schon mit Carrasco und solchen Namen um uns schmeißen, habt ihr denn quasi eure Hausaufgaben gemacht, die jetzt im Zuge einer Lernzielkontrolle abgefragt werden und wisst jetzt endlich, wie der neue Franzose ausgesprochen wird?
Ja, Tolisso. Tolisso, ne?
Corentin.
Ah. Corentin Tolisso.
Gut. Ich sag mal so, also was ich bei Sanchez gesehen habe, also allein in dieser Minute, wo er sich traut oder einfach auch die Chuzpe hat, sagt man ja, an der Mittellinie Goretzka den Ball mit der Hacke durch die Beine zu spielen.
Ja,
und dann,
toll, oder?
Und dann den Abschluss zu suchen, also dann quasi in der Szene danach, 5 Minuten später, den Abschluss so zu suchen, weil er weiß, 2 Sekunden länger warten und es kommt die Grätsche, den Abschluss einfach so abgezockt wie so aus den 80ern, das war so ein Move aus den 80ern, einfach mit der Pike, ja, an Ter Stegen den Ball vorbeizwingen. Und da hat man alles. Der ist frech, der nervt, der geht drauf, ja, der ist unangenehm für den Gegner, der ist schnell. Und ich glaube tatsächlich, ich habe den bei Barcelona viel spielen sehen damals, wenn er durfte, beim Arsenal auch die ersten Jahre, aber der war noch nie so gut wie jetzt. Und deswegen, da kann man ja auch verstehen, also der merkt, pass auf, ich bin jetzt 28, ich bin auf dem Höhepunkt meiner Karriere, besser werde ich vielleicht nie, ich brauche jetzt den einen großen Vertrag. Und dann ist halt die Frage, ob die Bayern schlau oder dumm genug sind, ihm diesen Vertrag zu geben.
Aber dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter über das Thema Bayern tatsächlich diskutieren, weil der Punkt ist ja der, wir haben jetzt, das mit Ronaldo lassen wir einfach mal rechts, links liegen.
Ja, das kannst ja eh, das ist ja eh Quatsch.
So, aber es ist ja schon Griezmann diskutiert worden, Alexis Sanchez ist diskutiert worden, der ein oder andere. Die Granate ist angekündigt worden und jetzt sind wir aber bei dem Problem und verknüpfen oder ver, ja, verknüpfen es mit dem Interview von Robert Lewandowski. Und zwar nicht dem Part, dass er traurig war über die nicht gewonnene Torjägerkanone, sondern dem Part, dass er eigentlich zu Bayern München gewechselt ist, um die Champions League zu gewinnen und den Kader kritisiert hat. So, und jetzt haben wir die Situation, Lewandowski, 15 Millionen, wir haben ja schon mal drüber geredet, das ist im Moment die Gehaltsobergrenze und Sanchez will 22 und da ist natürlich die große Frage, gehst du da mit, ja oder nein? Willst du dein Gehaltsgefüge sprengen, ja oder nein? Heißt, musst auch alle anderen nachziehen, dann wird der FC Bayern ein richtig teurer Verein.
Weil er ja vorher so ein richtiger Schnäppchenmarkt ist, ne?
Und dann ist das, dann ist aber auch das von Micky letzte Woche angesprochene Festgeldkonto, geht dann allein fürs Gehalt drauf für die Spieler.
Genau.
So, und die Frage ist, sitzt man in München jetzt vor der strategischen, sich zu überlegen, ob man das macht oder nicht? Und andersrum, beziehungsweise wenn man das nicht macht, bedeutet das gleichzeitig, dass man in den nächsten 5 Jahren die Champions League nicht mehr gewinnen wird?
Genau, das ist ja die große Frage, weshalb sie sich da nachts schweißgebadet wälzen und überlegen, wie kriegen wir das hin, die Champions League zu gewinnen, ohne so viel Geld auszugeben. Und dann wird wahrscheinlich wehmütig daran gedacht werden, wie billig damals Robben war und wie wenig 2007 noch Ribéry gekostet hat. Aber da muss man einfach ganz klar sagen, die Zeiten sind vorbei. Die kommen auch nicht mehr wieder. Ein Ribéry kriegst du einfach nicht mehr für 25 Millionen. Die Zeiten sind gegessen. Und ja, wie groß ist der Wunsch, die Champions League zu gewinnen und zu glauben, dass das nur mit solchen Spielern geht? Oder gibt es ein Zutrauen in eine Mannschaft, die man sich vielleicht günstiger zusammenkauft, vielleicht aus Spielern aus der eigenen Jugend oder keine Ahnung, wo man junge, hoffnungsvolle Leute herholt und dass das dann dazu reicht? Die Antwort darauf habe ich natürlich genauso wenig gefunden wie Hoeneß und Co. Aber man muss halt wissen, dass man unfassbar viel Geld investiert und das dann halt nicht mehr viel auf der hohen Kante ist, weil man eben kein Premier League Club ist.
Ein Argument für Sanchez, den wir jetzt einfach mal als Namen für die Granate stehen lassen. Also sagen wir mal, ein Argument für die Granate oder vielleicht für zwei Granaten stand meiner Meinung nach gestern in geballter Manneskraft und geballter Stückzahl auf Seiten der deutschen Mannschaft. Und das ist, wenn ich mir angucke, dass eine Bayern-München-Mannschaft mit Süle, Rudi, Kimmich und eventuell Goretzka, so gut wie sie gestern auch waren, ja, aber das ist weit weniger als die eingeforderte Weltklasse, die die Bayern ja sein wollen. Wenn das dann die Mannschaft ist, die in den nächsten 1, 2 Jahren oder 3 Jahren die Champions League gewinnen will, dann muss man schon sagen, das ist jetzt nicht so das Team, mit dem du Real Madrid oder Barcelona oder auch Chelsea London irgendwie schocken wirst. Weil die alle noch sich, weißt du, weil, also du kannst sagen, pass auf, und dann ist Bayern München auch nicht der Verein, der jetzt bekannt dafür ist, dass er sagt, pass auf, wir stellen den Goretzka in die Zentrale, den Kimmich auf rechts, gucken mal mit Rudi und gucken, wie der Süle sich entwickelt da, neben Boateng und Hummels. Und das lassen wir mal zwei Jahre lang irgendwie schön aufgehen und gären und gucken uns dann das Team an, was wir uns da gebacken haben. Das sondern der Erfolg muss ja sofort kommen.
Genau,
und
das ist nämlich ein ganz zentraler Punkt, weil die Bayern haben ja nebenbei ja auch den Anspruch, die möglichst viele deutsche Nationalspieler zu stellen. Und das geht, glaube ich, dann einfach nicht mit dem tiefsitzenden Wunsch, die Champions League wieder zu gewinnen, einher. Also du musst dich auch ein bisschen entscheiden, was soll's werden. Dann ist der FC Bayern jetzt sicherlich nicht der attraktive Club für junge, angehende Nationalspieler, weil die werden dort nicht spielen. Die Bayern werden sicherlich jetzt nochmal richtig investieren und auf den Positionen sitzen dann jetzt fertige Stars, die den Bayern jetzt diese verfluchte Champions League holen. Also das ist auch ein Widerspruch.
Also ich glaube, und das noch ein Satz, bevor ich an Mike übergebe, der im Hintergrund sich, glaube ich, seine Regenjacke überzieht, um rauszugehen, während wir hier wieder das unter uns.
Ist ja eh ein Wunder, dass Mike nach dem, was in was in Hamburg los war, überhaupt noch da sitzt. Mike, ist dein Haus jetzt ein Cabrio oder?
Nee, noch geht's.
Ist noch ein Dach vorhanden.
Tatsächlich, es ist noch ein Dach vorhanden. Okay. Aber es ist schön, wie fürsorglich ihr heute mit mir umgeht.
Aber lieber Mike, ich möchte jetzt, ich glaube, und Micky, du hast es ja schon angesprochen, ich glaube, es geht nur entweder oder. Ich glaube, du musst dich jetzt in München hinsetzen und sagen, entweder wir gehen den Weg mit Gnabry, Kimmich, Goretzka, Süle, Rudi und haben irgendwann eine Truppe, die in 2, 3 Jahren wieder quasi top of the game sein kann. Ja, dann sind wir quasi der FC Bayern Deutschland, ja, was ich total charmant fände und auch irgendwie toll. Ja? Oder man sagt, man holt die Granaten, aber du kannst nicht gleichzeitig Gnabry holen und Goretzka und alle und dann holst du, so wie bei Rudi jetzt passiert, holst du den Goretzka fürs zentrale Mittelfeld, holst den Gnabry für den Flügel, stellst aber dem Gnabry den Sanchez vor die Nase und dem Goretzka den Rakitic. So wird es nicht funktionieren, weil das ist eine Lose-Lose-Situation.
Ich würde vor sogar noch
einen weiter... Entschuldigung. Ja, ich sag vor allen Dingen im Hinblick auf die WM. Also, das ist halt für, ich glaube auch jetzt nicht, dass ein Goretzka ausgerechnet jetzt wechseln wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Genauso wie ich ja auch immer noch der festen Ansicht bin, dass ein Gnabry die kommende Saison nicht beim FC Bayern spielen wird. Auch wenn er denen jetzt in Anführungsstrichen gehört. Aber das glaube ich halt nicht.
Na, der wird zur Halbserie an den FC Mütjeland definitiv verliehen.
Oh Gott, wie traurig.
Um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Aber ich sehe schon die Max-Morlock-Kolumne. Schwächt Bayern München die deutsche Nationalmannschaft?
Die Max-Morlock-Kolumne? Max-Morlock-Kolumne? Oh mein Gott.
Das ist doch genauso wie der Unsinn mit den ganzen Erich Ribbeck und Confed Cup und Uli Stielicke-Witzen. Ja,
ja, also, aber die leben zumindest noch. Die leben zumindest noch.
Ja gut, aber in mir, weißt du, es ist die Woche, Helmut Kohl ist gestorben, da kann man doch mal über Max Morlock sprechen.
Aber bevor wir jetzt hier so eine mobile Version von MML hier rauskommen lassen werden, würde ich gerne nochmal über den Fall Lewandowski reden und die These aufstellen, dass wenn keine Granate geholt wird in dieser Saison, man das Gehaltsgefüge also nicht sprengt beim FC Bayern, Robert Lewandowski nur noch eine Saison beim FC Bayern spielt.
Tiefe. Das glaube ich tatsächlich auch. Also es wird jetzt darauf ankommen, wie der FC Bayern München sich jetzt international verkaufen wird. Und wenn das dann doch wieder so läuft wie jetzt die letzten Jahre, dass es dann halt eben nicht reicht zum Champions League Triumph. Was übrigens auch absurd ist, ne, dass man das schon mittlerweile als gegeben voraussetzt, dass man sagt, so, ja Mensch, der muss jetzt auch mal drin sein. Ich meine, wie schwer ist es, diese verdammte Champions League zu gewinnen? Das kannst du halt auch nicht erwarten. Aber das nur am Rande. Dann wird er sicherlich nochmal weiterziehen und sagen, komm, ich will jetzt hier auch nochmal auf safe das Ding haben und dann geht er halt zu Real oder zu Barcelona, je nachdem.
Und dann gewinnt Bayern die Champions League. So ist das nämlich. Ich glaube, das ist der Lewandowski-Fluch.
Das ja. Siehst du, genau. Er ist nämlich der König Midas des Weltfußballs. Aber
der ist
er
auch
halt
schon
nur
lange
König.
Tot.
Ja, er aber er ist König, lange, nun ja. Lass mich da ausreden, aber er ist ja nicht König Midas, sondern er ist seine Neuinterpretation, er ist König Mierdas, was er anfasst, wird zu Scheiße. So ist er nämlich, ja, so sieht's nämlich aus.
Ja, auch nur, toll. Und diese Saison hat er auch nur enttäuschende 30 Tore geschossen. Ne?
Wollte ich gerade sagen, ja, was war denn da groß, was war denn da, ne? Kam er sagt ja selbst, das war auch nix, ne?
Ja, so. Kam ja nix.
Ja. Da kann man gar nichts.
Hat er teilweise Spiele gehabt, da hat er nur ein Tor geschossen.
Ja, ich habe auch schon gedacht, was ist denn da los? Dem geht's bestimmt nicht gut, private Probleme.
Ich habe unter der Woche gelesen, Bosse sprechen Machtwort. Lewandowski bleibt und Aubameyang soll sich entscheiden. Jetzt sind das ja die beiden prägenden Figuren, also quasi Aubameyang und Lewandowski sind ja quasi die Ronaldo und Messi der Bundesliga. Ja, immer dieses Wettschießen die letzten Jahre. Glaubt ihr denn, dass wir jetzt in der kommenden Saison, nach dem 31. August, beide noch in der Bundesliga sehen werden?
Tja, also bei Aubameyang ist es ja momentan so ein bisschen so wie mit der Finca von Boris Becker. Ne? Ist Millionen wert, aber keiner will sie haben. So, und da ist jetzt, und ich muss ganz ehrlich sagen, als Dortmund-Fan stört mich das auch gar nicht so sehr, weil der natürlich gut und gerne einfach bei diesem Verein bleiben kann und Tore schießen kann. Und das Absurde bei der Sache ist ja auch, selbst wenn man dadurch eine Ablöse von 70 Millionen verpassen würde, bei der derzeitigen Marktlage im Weltfußball kriegst du für 70 Millionen ja auch nicht mehr so viel, also kann er auch gleich da bleiben. So, abgesehen davon haben wir Borussen ja, wie ihr auch schon angedeutet, ja schon sehr eindrucksvoll bewiesen, dass wir mit Geld auch teilweise nicht wirklich gut umgehen können. Ne? Von daher soll es so sein. Ich glaube aber, Lewandowski bleibt und bei Aubameyang glaube ich das eher nicht. Also ich denke, der wird schon noch wechseln. Irgendein Verein wird sich schon noch erbarmen und sagen, na, komm, dann
aber
komm
dann
zu
sind
uns,
wir ja,
komm.
Dann sind wir ja quasi in dem Modeste-Problem. Wenn das, was ich jetzt gelesen, was man habe und was man auch immer wieder hört, ist, das einzig echte Angebot, was dann kommen könnte, ist tatsächlich aus China. Und dann muss ich mich wirklich fragen, wenn man an Lucas Barrios denkt, wenn man an all die Namen, die wir ja auch schon so oft aufgezählt haben, wenn Aubameyang jetzt nach China geht, dann hat er doch auch das Spiel nie geliebt.
Das wird er aber ja nicht tun. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich meine, es ist natürlich immer so eine Sache, ne? So, wir sind ja nun mal einfach keine Profisportler. Wir sehen so aus, wir bewegen uns geschmeidig wie sie. Ja, das stimmt, wir kleiden uns geschmackvoll, aber wir sind es nun mal nicht. Wir haben natürlich keine Ahnung, wie das für einen Profisportler ist, wie es ist, wenn du deinen Körper täglich reinschmeißt und wie attraktiv es ist, wenn dir jemand halt einfach mal ein Gehalt bietet, dass das Dreifache von dem ist, was du bislang verdienen konntest, ob man da nicht dann einfach irgendwann sagt, ach Kinder, hast du, ich bin jetzt 28, du machst den Scheiß ja ehrlicherweise auch schon ganz schön lange und sagst dann, ach komm, das nehme ich jetzt mal mit für 3 Jahre und dann komme ich nochmal zurück und mach's nochmal auf so einem halbgaren Level. Keiner von uns kann sich richtig reinversetzen, dass das aber natürlich aus sportlicher Sicht enttäuschend ist, dass auch ich selbst von einem wie Modest ein wenig enttäuscht war, weil ich dachte, hey, ich hätte gedacht, er hat nochmal Bock, richtig auf hohem Level Fußball zu spielen. Und ich habe mir letztens auch diese Liste der ganzen Fußballer angeguckt, die nach China gewechselt sind. Für mich ist das irgendwie so ein bisschen wie The Walking Dead. Das ist so ganz komisch, das fühlt sich ganz komisch an, die alle dahin gegangen sind. Ich will jetzt nicht den Begriff Verachtung in den Mund nehmen, aber es war schon so ein bisschen dieses Gefühl von, das ist so seelenlos. Irgendwie fühlte sich schlecht an, als ich mir das angesehen habe.
Aber um nochmal dann, auch noch ein Wort, also das Einzige, was ich tatsächlich mit Aubameyang gemein habe, ist, dass ich meinen Toyota Auris gold lackiert habe. Und sonst kann ich da irgendwie überhaupt nichts nachempfinden. Aber ich frage auch nochmal Mike, der ja auch sehr nah dran ist, immer wieder an Borussia Dortmund. Wie siehst du denn das? Ich meine, du hast ja letzte Woche schon den Namen auch Dembele und Barcelona nochmal in den Mund genommen. Wie siehst du denn das? Dembele und Aubameyang weg zur neuen Saison?
Also man muss ja Anfang oder in der Transferperiode aufpassen, dass man nicht sagt, wir werden auf keinen Fall alle abgeben. Und
ach, schön.
Ja.
Oh Gott.
Zumal ich sie ja gar nicht abgebe. Aber Scherz beiseite, ich glaube, also ich kann es mir bei Dembele nicht vorstellen, dass er tatsächlich jetzt sofort schon wechselt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man schon mal einen Kaufvertrag macht quasi für die nächste Saison, also jetzt schon mal irgendwie die 70 Millionen oder was auch immer festlegt. Also angeblich ist ja Borussia Dortmund bereit, bei 90 Millionen zu reden. Und da habe ich mich allerdings auch gefragt, man stelle sich mal vor, man bekommt jetzt tatsächlich den Wunschpreis 70 Millionen für Aubameyang und 90 Millionen kommen dann auch noch für Dembele. Dann hast du plötzlich 160 Millionen auf dem Konto und da ist natürlich die Frage, nimmt man die mit und baut nochmal, gönnt sich quasi nochmal ein zweites Jahr Aufbau? Schwer zu sagen, also.
Ja, aber dann bist du ja eigentlich ehrlicherweise ja jedes Jahr nur noch im Aufbau begriffen.
Ja, aber Micky hat ja recht. Micky sagt ja, du kannst heute 160 Millionen einnehmen, aber du kriegst nicht mehr 5 gute Spieler dafür. Weil, und das ist dasselbe Problem, was der erste FC Köln jetzt hat mit den Millionen von Modest, da fragt man dann plötzlich in Mainz an, bei John Córdoba, der, glaube ich, 5 oder 10 Tore letzte Saison nur gemacht hat, also weit weniger effektiv ist als Modeste. Dann hören sie aber die Zahl, die da kommt, irgendwie 20 Millionen aus Mainz und sagen, den können wir uns nicht leisten. Und dann sitzt du da, hast deinen besten Torjäger verkauft, ja, für 35 Millionen, kriegst aber maximal einen schlechteren Spieler, nämlich John Córdoba, weil die anderen genau wissen, dass du das Geld hast. Sprich, denken wir das Szenario mal zu Ende. Du hast 160 Millionen für eigentlich deine beiden besten Spieler, ja? Dembele wäre jetzt quasi das Äquivalent zu Mkhitaryan, ja? Der irgendwie 57 Torbeteiligungen in der Saison davor hatte. So, und dann stehst du da und dann kriegst du für 160 Millionen, kannst du zwar losgehen, aber wen bekommst du denn dann da noch, ja? Ja. Also das ist ja das Ding.
Absolut.
Ich glaube, im Moment ist es so, es war noch nie so viel Geld da, aber auch noch nie so viel Idiotie und so viel Sinnlosigkeit bei dem, was hinten rauskommt für den Verein.
Ja, und vor allen Dingen teurer Durchschnitt und vor allen Dingen so viel teurer Durchschnitt. Ne, das ist ja, wie gesagt, das ist ja derzeit eine Stimmung, wie halt, als wir damals den Ossis mit teuer Geld unsere Schrottautos verkauft haben. Ne? Und das ist so ein bisschen.
Versicherung auch.
Ja, das ist nicht ganz so einfach.
Aber vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Borussia Dortmund ankommen, wir haben ja lange über irgendwie den Schalter geredet, bei dem Bayern München jetzt reagieren muss und ihn möglicherweise umlegen muss, um einen Schritt weiterzukommen. Borussia Dortmund.
Das ist ja der Schalter, wo man ans Festgeld geht. Das, der Schalter genau. Ist das, den meinst du, ne?
Ja, und halt jetzt auch die strategische Entscheidung treffen muss, will ich in den nächsten 2 oder 3 Jahren angreifen und die Champions League gewinnen und muss möglicherweise mein Gehaltsgefüge sprengen? Oder bleibe ich auf dem Niveau, auf dem ich bin und bin damit zufrieden? Borussia Dortmund hat ja was sehr Schlaues gemacht, indem sie sich nämlich sehr gut mit unter anderem Spielern wie Aubameyang eigentlich ein Fundament gelegt haben, so eine Art europäischer, hochklassiger Ausbildungsverein zu sein. So ein bisschen wie...
Wie der Philosoph Wolfram Eilenberger immer sagt, das ist die beste A-Jugend Europas.
Genau, das ist wie so eine Elite-Uni sozusagen. Wenn du von Borussia Dortmund kommst, weißt du, du bist top ausgebildet und bist reif fürs Leben, das dann irgendwo bei Real Madrid, bei Barcelona oder sonst wo stattfindet. Und sogar dazu führt, dass Spieler eher erst zu Borussia Dortmund gehen, um dann irgendwann, siehe Dembélé, zu Barcelona zu gehen.
Und wir sind eigentlich so wie so ein bisschen wie der Biomarkt, wo die Reichen einkaufen gehen, ne? Wo so das Biogemüse dann ausliegt, das ist ein bisschen teurer, aber man weiß, das kommt aus einer guten Ecke, das kann man bedenkenlos für ein bisschen mehr Geld kaufen und dann mit dem Cayenne wieder abdampfen. So in etwa.
Aber das würde dir in Berlin Mitte nie passieren, dass Real bei der Bio-Company einkauft.
Oh. Jetzt würde ich aber gerne die Frage stellen, die ich mir nämlich auch neulich gestellt habe, als es um diese Dembélé-Geschichte ging, ob er zu Barcelona geht, ja oder nein.
Was für eine absurde Diskussion übrigens am Rande,
ja,
oder?
Da haben wir ja schon drüber geredet, dass das absurd ist. Aber irgendwann wird ja der Tag kommen. Und die Frage ist, wie schafft es Borussia Dortmund eigentlich, den nächsten Schritt zu machen? Und der nächste Schritt wäre für mich, so jemanden wie Dembélé einfach fest an sich zu binden. Also auch mal 5, 6 Jahre von so einem jungen Spieler etwas zu haben, so ähnlich ungefähr wie Barcelona etwas von Messi gehabt hat, sage ich jetzt mal so halb.
Ja. Wissen, aber das geht ja tatsächlich nur in einer, wenn einfach mal du... Nein, ich werde das Momentum nicht benutzen. Wenn du einfach mal das Glück hast, einen Moment zu erwischen, in dem halt, wie in dem Vorjahr, Spieler wie Hummels und Mkhitaryan den Verein vielleicht nicht verlassen und du dann mit ein bisschen Glück tatsächlich mal einfach diese verdammte Champions League gewinnst und du dann zu so einem zweiten, sagen wir mal, Atletico Madrid wirst, diesem Verein gelingt es ja auch plötzlich, diese Spieler zu halten.
Da gelingt auch unter anderem einen gewissen Carrasco.
Genau, ja, genau. Sich da als Kraft zu etablieren, wo ein Griezmann ja auch sagt, da bleib ich, das ist mein Verein. Ja. Das heißt, da musst du aber auch manchmal einfach Glück haben. Es ist einfach dann auch mal Glück, dass in diesem Moment Spieler bleiben, die sonst abwanderungsbillig gewesen wären und du mit ein bisschen, ja, wirklich mit ein bisschen Glück und natürlich entsprechendem Zutun seitens der qualitativ hochwertigen Spieler, du einfach mal was gewinnst im europäischen Fußball und dann plötzlich damit hausieren gehen kannst. Ansonsten glaube ich, wird es auf lange Sicht so bleiben.
So ein bisschen wie bei Götze auch, ne, wo sie ja deshalb auch alle die Mitspieler auch so geschockt gewesen sind, unter anderem ja auch Hummels, weil die sich eigentlich geschworen hatten, eine neue Ära, eine neue Epoche bei Borussia Dortmund zu gründen.
Genau.
Und dann.
Ich glaube, der Hummels ist immer noch geschockt.
Ja, so, genau. Absolut geschockt. Ja, aber auf jeden Fall eine interessante Diskussion, finde ich. Also sowohl
Aber jetzt mal historisch gesprochen. Ich meine, wir sind ja alle auch, vom Alter her auch mit den 80ern und 90ern im Fußball aufgewachsen.
Ich nicht.
Ich kann mich noch erinnern, vor nicht allzu langer Zeit, da war klar, wenn der jetzt Vertrag hat für die nächsten 3 Jahre, dann wusste man, der Spieler bleibt eigentlich. Dann fing das an mit diesen Ausstiegsklauseln. Dann wusste man immer, ja, das diente meist dazu, dass man die Ablösesumme in astronomische Höhen getrieben hat. Aber man wusste zumindest, Özil oder sonst wer hat eine Ausstiegsklausel. Das heißt, er kann nächstes Jahr für Summe X gehen. So war es ja zum Beispiel auch bei Toni Kroos. So kam ja, glaube ich, diese 30, 35 Millionen zustande. Jetzt ist es so, du machst einen Vertrag bis 2021 ohne Ausstiegsklausel und der Spieler ist 3 Wochen später trotzdem weg. Das kapiere ich nicht mehr.
Ja, gut,
also das greift gar nicht mehr.
Nö, das kannst du auch, ja, weil es dann doch letzten Endes, hängt das doch alles sehr, sehr stark dann von der Laune des Spielers ab. Wenn der sagt, ich habe keinen Bock, dann ist es immer eine wirtschaftliche Entscheidung und keine pädagogische, weil du dann sagst, ja, dann bleibst du halt auf der Tribüne sitzen. Aber wer macht das de facto schon? Das hat man bei Albert Streit gemacht, aber das war auch das letzte Mal. Und ja, Es ist schwer.
Möglicherweise hätte man seinerzeit beim Hamburger Sportverein oder beim, ja, beim Hamburger Sportverein das mit Shanalulu einfach mal machen sollen. Also,
das ist gut, dass ihr das anspricht hier. Leute, es ist völlig klar, dass mit dem Schalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Du setzt dich auf die Tribüne hier, du alten, was weiß ich, da kannst du, oder kannst du auf den Tatterbahn, kannst du Runden drehen wie so ein Dönerspieß, verstehst du, mein Freund? Du bleibst jetzt einfach mal sitzen hier. So, macht's Leute, macht's gut, ich grüße euch, herzlichen Glückwunsch, auch hier nochmal zur 11. Folge. Und was ich habe hier noch eine Liste, ich möchte noch grüßen. Also, ich habe hier noch den Herbert aus Mönchengladbach, alles Gute, auch für den dicken Zeh. Und außerdem habe ich noch aus Dülm den Jürgen Beinhardt, den wollte ich auch noch ganz herzlich grüßen. Leg schon mal Fleisch auf den Grill, ich komme gleich. Außerdem habe ich hier noch...
Der hört auch nicht auf.
Okay.
Und jetzt machen wir es so ein bisschen...
Kalli um die Ecke kommt.
Ja, genau. Und jetzt machen wir das so ein bisschen Jörg Knörig. So, wer war denn das? Wo kam der denn her? Und wer kommt denn da hinten? Rainer Kallmund, guck mal. Ja, komm, mein Junge. Nee, komm, auf die Scheiße habe ich keinen Bock.
Mach so, pass auf. Ne, aber was ich sagen nicht. Wollte, also gerade mit diesen Vertragsmodalitäten und mit Blick jetzt auf Watzke und Borussia Dortmund, man hat ja so ein bisschen Gefühl gehabt, dass immer wenn der Watzke gesagt hat, dieser Spieler bleibt über den Sommer definitiv, das war so ein bisschen wie wenn Merkel früher ihren Ministern das Vertrauen ausgesprochen hatte. Da wusste man, okay, in einer Woche ist er weg.
Oder Norbert Blüm gesagt hat, die Rente ist sicher, bleibt sicher und wird immer sicher sein.
Du lässt jetzt mal sofort Deutschlands führenden Antisemitismus-Experten in Ruhe, ja? Sonst gibt es ja mal ein dickes Donnerwetter. Dann sage ich dir,
ich werde doch wohl noch Israel kritisieren dürfen.
Ach, herrlich.
Und den internationalen Finanzkapitalismus werde ich doch wohl noch. Das wird man doch noch mal sagen dürfen.
Für mich eine der großen Stunden übrigens, wie Norbert Blüm einst beim Promi Wer wird Millionär Sparkelacker Hansel Nudeldicke Dürren gesungen hat. Das ist für mich Fernsehgeschichte gewesen.
Ja, schön.
So, wie sind wir denn da jetzt? Wie sind wir ausgerechnet wir denn wieder dort gelandet? Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Also, Aki Watz gesagt, der bleibt. Und in 2 Wochen später ist quasi wieder großer Ausverkauf am Westfalenstadion gewesen. Ne? Also das, finde alles merkwürdig. Also deswegen, ich bin mir übrigens, und das ist meine These, bei dem, was ich heute Morgen auch nochmal oder die Woche immer wieder gelesen habe, ich bin mir nicht sicher, dass Dembele am 1. September noch bei Borussia Dortmund ist.
Nee, kann man sich auch nicht sein. Also in den, also spätestens wenn Barca sagt, komm, scheiß drauf, jetzt machen wir mal 90 Millionen drauf, dann wird das schon, kann es passieren. Ich würde es nur aus Sicht von Dembele, halte ich es auch wieder nicht so schlau, im Jahr vor der WM noch zu wechseln und sich diesem Wagnis hinzugeben. Denn der wird ja auch aller Wahrscheinlichkeit nach der WM noch sehr heiß sein. Speziell, wenn er dann mit Frankreich im Nationalteam mindestens im Halbfinale gewesen ist. Er wird ja nicht weniger interessant für andere Vereine. Also von daher, das ist halt einfach das Jahr vor der WM. Es ist halt einfach wirklich für junge Spieler ein totales Wagnis, in diesem Jahr zu dieser Zeit zu so einem Großclub zu gehen. Und absurd eigentlich, dass man Borussia Dortmund noch nicht mal als Großclub bezeichnet. Aber da sehen wir auch schon ein bisschen das Problem an der ganzen Sache.
Ja, aber es ist doch tatsächlich eine Geschichte. Woher kommt es denn? Es ist doch letztendlich so, dass man da irgendwie junge Spieler hat. Also das ist doch alles, es ist doch systemimmanent. Die Spieler werden immer jünger, ja? Die kommen mit immer weniger Lebenserfahrung in den Profibereich. Ich meine, wir reden jetzt über Dembele, der ist 19, ja? In Zeiten von Mehmet Scholl war man da noch nicht mal Nachwuchsspieler, ja? Da war man mit 27 noch Talent und so. Jetzt hast du einen 19-Jährigen, der ja schon sich anschickt, in die Weltklasse vorzustoßen. Hat immer mindestens so wie der neue Spieler von RB Leipzig, der hat 3 Berater und da hängen noch 2 Genossenschaften und irgendwelche Briefkastenfirmen mit dran, die dann irgendwelche Rechte an dem Spieler halten. Ja, und der wird dann irgendwie von 3 Seiten, hat er seine Souffleure, die ihm da sagen, wo es hingehen soll. Und wie soll ein so junger Mensch das verkraften? Und deswegen passiert doch sowas. Das sind ja nicht nur Entscheidungen der Spieler, das ist ja auch immer die Familie und all die Berater im Hintergrund, die da mittlerweile dranhängen.
Ja, oder Mino Raiola, das alleine reicht dann schon. Ne?
Ja, obwohl wenn der an dir dranhängt, dann kommst du nicht weit, ne? Also rein physisch.
Aber vielleicht können wir zumindest mal irgendwie Agenda-Setting mal wieder betreiben, haben wir ja schon mal gemacht. Wie wär's denn mal mit so einer FIFA-Klausel, dass, keine Ahnung, mindestens 50% oder mindestens 75% der Vertragslänge auch tatsächlich eingehalten werden muss?
Das ist natürlich dann auch wieder eine schwierige Verhandlungsbasis für die entsprechenden Vereine, aber ja, ich glaube, das ist ja leider immer so. Es gibt dann immer entsprechende Schlupflöcher oder man modifiziert es halt einfach entsprechend. Dann hast du halt Verträge, die werden dann jetzt plötzlich dann nicht immer bis 2021, sondern bis 2024 geschlossen. Und alle wissen, naja, komm, also spätestens in einem Jahr kannst du dann langsam mal wechseln. Es ist schwierig. Es wird immer so gebastelt, dass man am Ende da eine Lösung findet, die vor allen Dingen monetär im Sinne aller ist. Guck mal hier, ich gucke gerade, Boris Becker
ist ganz schön dick geworden. Ich habe noch eine Idee, die ich auf dem Weg hatte fallen lassen, aber wiedergefunden habe. Was ist denn, meine lieben Dortmunder Freunde, was ist denn eigentlich mit der Überlegung, Leon Goretzka fürs Mittelfeld von Borussia Dortmund? Dass da noch niemand drüber gesprochen hat. Ja, der ist Schalke, aber der würde Borussia Dortmund richtig gut tun. Als Zwischenschritt auf dem Weg
Position,
zu den Bayern.
Auf der Position sind bei Borussia Dortmund doch nun auch schon einige.
Ja, aber so richtig auch nicht. Da gibst du den Rode ab. Der Weigel kann auch nicht alle Spiele machen. Castro kann auch was anderes spielen. Also ich habe überlegt, als ich den so gesehen habe, hat mich dazu erinnert, weißt du, so einen hat Borussia Dortmund nicht mehr seit Sebastian Kehl. Weißt du, so einer, der wirklich so mit der Physis auch spielt und der auch ganz, 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 ganz viel einfach so Atmosphäre auf den Platz bringt. Also er ist so ein atmosphärischer Spieler. Ich finde den großartig. Also die Körperhaltung, wie der defensiv die Zweikämpfe holt, wie der dann offensiv gleich umschaltet. Also den würde ich tatsächlich lieber bei Borussia Dortmund sehen als bei Bayern München.
Na, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Also ich habe jetzt auch überhaupt gar keine Aversion gegen den, weil er bei Schalke spielt. Da habe ich natürlich nichts dagegen. Ich fürchte nur, die Schalker werden das nicht so gut finden.
Auf keinen Fall, ja.
Man hat sowieso grundsätzlich, finde ich, bei so ein paar Spielern das Gefühl, dass man ihn zumindest lieber bei einem anderen Verein sehen würde als bei Bayern München, weil man einfach Angst um diese Spieler hat, dass sie möglicherweise gar nicht zum Einsatz kommen.
Ist übrigens dann für Kimmich auch blöd, ne? Weil Kimmich sich selber ja auch beim FC Bayern ja im Grunde genommen auch auf eben dieser Position sieht. Also was passiert da mit Kimmich? Ne? Sollte Goretzka zu den Bayern wechseln.
Also meinst du, weil der auch zentral spielt? Ja,
aber ja, die holen der doch spielt vor, ja auf dieselbe Position.
Aber ich glaube, Kimmich wäre sehr, sehr gut beraten, wenn er die Lahm-Nachfolge in der Nationalmannschaft und bei Bayern München annimmt. Weil was der Junge da macht, ist großartig. Und da würde ich dann sagen, lieber das Zentrum freihalten. Ich meine, die Bayern, wenn die haben jetzt Corentin Tolisso geholt, die bemühen sich um Goretzka, Rakitic ist als Name gefallen. Ich glaube, die Zentrale ist erstmal dicht, ne? Und ein Rudi spielt da ja auch noch.
Tja, gut, also was heißt, er spielt da noch? Er ist zumindest im Kader, ne? Sagen wir es mal so. Wollen wir nicht übertreiben.
Ja, aber der war im Schatten von allem gestern, war Rudi der beste Deutsche auf dem Platz. Der hat das wahnsinnig gute Spiel von hinten raus geordnet.
Wer der beste Deutsche ist, das entscheidest nicht du. Das entscheidet Johannes B. Kerner zusammen mit dem deutschen Publikum. So sieht's nämlich aus. Und der beste Deutsche ist immer noch Adenauer. Und so. Und dann kommt nämlich lange nix. So.
Und bald?
Entschuldige bitte.
Ach so.
Oh Gott. Nein. Ihr wisst ja gar nicht, was ich teilweise für eine Scheiße mitmache. Ich habe doch jetzt möchte ich euch mal was sagen. Ja, und das sind wirklich Probleme. Ich war die letzten Tage in Köln im Hotel. Und dann gibt es nämlich dieses klassische Frühstücksraum-Dilemma, wenn man nämlich da an dem Buffet mit den Augen entlang wandert und am Ende des Buffets sieht man dann etwas, was einem besonders gut schmeckt. Ich sag mal, Rührei. Oder Lachs mit so ein bisschen Meerrettich drauf. Das mag ich gern. Und dann kannst du da aber nicht hingehen, weil du nämlich mitten ins Blickfeld gerätst von Jörg Knör. So. Und dann sagst du nämlich auch, ach, so ein Knäckebrot, auch mal schön. Ne?
Was oder hast du denn eigentlich so gegen Jörg Knör?
Nee, gar nichts, aber der labert dich dann voll. So, und dann kam es nämlich so, wie es nämlich nicht kommen durfte. Da habe ich mich nämlich doch getraut. Und plötzlich hörte ich hinter mir, zu. Passen Sie mal auf, dass Sie nicht so viel davon nehmen. Dann machte er Stumpfkohl nach und erzählte mir direkt ein. Verstehst du? So. Und dann bin ich doch hier wieder der Gelackmeierte. Nur weil ich der Mann der Tausend
bin. Pass auf, ich nehme jetzt mal, die ganz große, die ganz, ganz feine Klinge zum Übergang und sag, gab es von dieser Szene einen Videobeweis?
Den Videobeweis gab es natürlich nicht, Lukas und Mike, weil, das ist ja das Problem, schon seit Jahren. hat bei Jörg Nörr keiner mehr eine Kamera draufgehalten.
Jetzt können wir mal nochmal gerne, finde ich, über den Videobeweis zurück nach Russland. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der einzig russische Politiker, der noch nicht beim Confed Cup war, Donald Trump ist?
Das ist doch kein... Was hat denn Donald Trump mit Russland zu tun?
Also, da weiß ich jetzt auch wirklich nicht. Auf jeden Fall sind jetzt natürlich auch die Kollegen von der Zeit wieder wach geworden. Wir grüßen ganz herzlich an dieser Stelle. Dir brannte noch irgendwas anderes auf den und unter den Nägeln, ne?
Ja, ich finde, wir sollten jetzt nochmal, wo wir noch so 5 bis 7 Minuten haben, auf jeden Fall über den Videobeweis sprechen.
Ja, der Videobeweis ist ein tolles Vehikel und das werden wir bald noch viel mehr feststellen, um Werbung platzieren zu können. So, ne? Das ist doch super. So, dann wird genau in dem Moment gibt's dann immer so einen kleinen Spot, ne? Und das ist auch klasse. Das werden wir alle noch feststellen und begeistert in die Hände klatschen und sagen, gut, dass es das gibt. Für was anderes ist es dann kaum gut.
Also doch die Superbowlisierung des Fußballs.
Ja, aber schleichend, ne? Geknüpft irgendwie an ein Reglement. Also ich meine, es gibt ja derzeit sehr viele Vorschläge, unter anderem ja auch, dass nur 60 Minuten Fußball gespielt wird. Gut, beim HSV wird das seit Jahren schon so praktiziert, aber trotzdem. Und da werden ja immer wieder tolle Vorschläge gemacht. Und in diesem Falle ist es dann so eine Form der Unterwanderung. Ne? Da bietet das Reglement dann halt eine kleine Werbeinsel. Und das wird dann einfach weiter dazu beitragen, dass die Fans sich so langsam angewidert abwenden.
Die Unterwanderung demnächst. Der neue Roman von Welbeck.
Von Danny Welbeck, von Danny Welbeck, von Manchester United.
Ah, ich liebe Fußball. Pass auf, ich wollte noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ist euch aufgefallen, dass die Chilenen die ersten waren, die richtig Fans dabei hatten?
15.000 oder so, ne?
Ja, und ich habe das gesehen, nachdem man ja, war irgendwie klar, die Australier haben natürlich nicht so viele dabei, wo ich aber sage, naja, die Chilenen müssen auch erstmal nach Russland kommen. Und ich habe 2014 meine schönste und gleichzeitig schaurigste Begegnung bei der Weltmeisterschaft in Brasilien war mit den chilenischen Fans, die hatten 100.000 da vor Ort in Rio und in Brasilien generell. Und ich war am Ende bei dem Achtelfinal aus gegen Brasilien, ihr erinnert euch, im Elfmeterschießen.
Ich hörte davon, ja.
Wo die Chilenen tatsächlich damals schon die bessere Mannschaft waren, habe ich auf einer Insel 2,5 Stunden von Rio de Janeiro verbracht und die ganze Insel bestand nur aus den einheimischen Brasilianern und den Chilenen, die da irgendwie auch alle gesagt haben, komm, wir fahren zum Spiel und gucken das da auf der Insel. Und dann haben die da wirklich aus diesem Dorf auf dieser Insel ein dermaßenes Volksfest gemacht und haben für alle, egal ob Brasilianer, Touristen, wer sonst noch da war, gegrillt und Bier verteilt. Und ich habe noch nie ein Fußballspiel in dieser Art gesehen wie mit diesen Chilenen. Und die haben aber auch nur einen Schlachtruf. Chile, Chile. Aber da hören sie nicht
besser auf. Als Brutzler, also, Brutzler, sage ich jetzt mal, ne? Nach dem, was ich da gerade gehört habe.
Aber da muss man auch mal sagen, dass ja...
Pass auf, und ich nur noch mal als schlimme Pointe. Und diese Chilenen wurden dann, nachdem die Brasilianer gewonnen hatten, von brasilianischen Hooligans, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es die gibt, aber die scheint es endemisch nur auf dieser Insel zu geben, ins Meer getrieben und schwer verprügelt, bis der eine Dorfpolizist kam und die Menge dann voneinander getrennt hat. Das war mein... Ja, also das, wir gucken natürlich
Szenen wie
am
bei
Strand,
300.
Weil es ist ja eine Insel, genau. Und wir gucken nach ein paar Dingen am Strand und so. Und dann gab es da Flucht- und Jagdszenen. Und am Ende wurden diese wirklich tollen chilenischen Fans von wirklich bekloppten Brasilianern an den Strand und ins Meer getrieben, bis die Ein-Mann-Polizei kam. Aber ich musste natürlich daran wieder gestern erinnern, am Donnerstagabend erinnern, weil diese Chilenen, die sind so toll, die fliegen auch mit 15.000 Menschen nach Kasan. Das muss man doch erstmal machen.
Ja, aber 15.000 Chilenen, die nach Russland kommen, die Russen, beziehungsweise die Kommunisten, die genießen bei den Chilenen einfach einen hervorragenden Ruf. Und da muss man auch mal sagen, ich finde, da hat Margot Honecker auch einfach viel, viel gute Vorarbeit geleistet.
Du nimmst mir den Gag einfach, genau den wollte ich machen, dass ja nicht umsonst Erich und Margot damals nach Chile gegangen sind. Weil Chile halt gern und der Osten,
ja, da geht was. Ja, da habe ich dir die eine Pointe auch noch weggenommen, ne?
Lesen Sie morgen die Max-Morlock-Kolumne, wie die Honeckers die Chilenen nach Russland gebracht
Max
haben.
Morlock. War das nicht ich? Max Merkel?
Ja, natürlich war es Max Merkel.
Ist Max Merkel eigentlich der Vater von
Hallo. Ja, ich pass auf, ich mach das jetzt so, ich lese mir die Max-Merkel-Kolumne durch, aber kurz vorher habe ich erstmal natürlich den Helmut Kohl-Starschnitt in der Bild aneinander geklebt. Ne?
Pass auf übrigens, je näher du ja nach unten kommst, da jetzt hier von Hamburg aus gesehen, ja, hinter irgendeiner Tür kann immer Kai Diekmann stehen und die Tür aufmachen.
Ja, das kann, ich, ey, ohne Witz, ich mache mir langsam schon Sorgen, wenn ich gleich zu meiner Oma fahre, dass plötzlich Kai Diekmann die Tür öffnet, ne? Man weiß man ja nicht. Wo willst du denn hin? Wie willst du meiner Oma? Nee, hat doch ganz gut vergessen. Da gibt's nicht. Du gibst mal schön den Schlüssel ab.
Vielleicht ist das der neue Job von Kai Diekmann, dass er einfach allen über 80 die Tür aufmacht.
Ach so, das kann natürlich ja, wirklich. So. Ja, das ist ja. Kai Diekmann, das ist jetzt schon die härteste Tür von Oggersheim.
Männer, es war wieder ein großes Vergnügen mit euch.
Hat wirklich Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben, hat großen Spaß gemacht. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr kennt mich. Ich muss jetzt wirklich los. Ich muss noch für Oma was basteln. Ich muss noch, muss jetzt gucken, wo ich was finde.
So MacGyver-mäßig, dass du versuchst, irgendwie aus einer Büroklammer irgendwie einen lustigen Düsenjet zu bauen?
Ja, das ist so ein bisschen so, wie mein Kumpel Björn am Muttertag beobachtet hat, wie ein Typ an der Aral-Tanke aus dem Auto ausgestiegen ist, Blumenstrauß gekauft hat, wieder zurück ins Auto gegangen ist und den seiner Mutter, die auf dem Beifahrersitz gewartet hat, überreicht hat. So sollte ein 92-jähriger Geburtstag sein. Ich werde mir heute für euch einen schönen Amaretto mit meiner Oma trinken und mir richtig einen reinballern. Da könnt ihr mich dafür begucken. Leute, das ist Qualität, wie man sie kennt aus Hamburg. Nee?
So. Schenk ihm doch einen Schneehasen.
Der Schneehase, sicher. Dann sag ich, das ist ja auch, das ist, wenn du so alte Leute in einem Café zusammen siehst, dann ist das ja wirklich, als guckst du auf so ein Baumwollfeld, ne? Oder als wären da nur so Schneehasen beisammen, du, ja, diese Ockergang, ne? Ein Kessel Beiges.
Ich muss übrigens, bevor du gehst, muss ich noch einen kurzen Tweet vorlesen von der Gerd, der nämlich geschrieben hat, so Freunde der Schweinsblase in Leder, immer noch über Stindelmosern, der hat ja wohl das Momentum genutzt, Ausrufezeichen. So, soweit ist es schon.
Alles klar, ne?
Aber nochmal jetzt quasi, wenn wir eh schon über die alten Leute reden, hat der Merkel-Morlock-Witz, der hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, wird rausgeschnitten. Lukas, wir versprechen dir, den schneiden wir raus, damit du nicht so doof aussiehst, ne?
Ich möchte auch von diesem Gag brauche ich einen Videobeweis.
Ja, das ist richtig. So, Kinder. Mir reitet jetzt, Freunde, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hab euch
Grüße
richtig,
an Oma.
Hab euch richtig gerne. Gott, war das wieder eine Kacke, ey. Die beiden, das ist auch wirklich, ey. Das ist eine Scheiße, echt. Boah. Hoffentlich haben die bald den Pocher hier am Start. Und der Giovanni Zarella ist ja auch nicht der Schlechteste. Da kennt sie wenig ein bisschen auch mit Fußball. Das ist doch alles wirklich.
Das ist so doof. Ich kann nicht mehr.
So, habt ihr jetzt ausgemacht oder was?
Machen wir jetzt, wenn du möchtest. Ja.
So, hab euch lieb. Küsschen.
Gleichfalls.
Tschüsschen.
Tschüss.